Und wer hätte es gedacht, dass gerade bei den rheumatischen Erkrankungen sehr gut auch nachgewiesen ist, dass es Probleme an unseren Barrieren sind, die die Erkrankung mit beschleunigen können. Gerade sowohl bei der rheumatoiden Arthritis oder auch Morbus Bechterew spielt die genetische Komponente durchaus eine Rolle. Frauen sind 2 bis 3 Mal häufiger betroffen. Ja, also ungefähr 70% der betroffenen Personen sind weiblich. Immer wieder ein zentraler Punkt: Was macht hier eigentlich das Immunsystem?
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Rheuma, das bekommen doch nur ältere Menschen. Genau das ist einer der größten Irrtümer rund um diese Erkrankung. Und genau darüber wollen wir sprechen. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Ja, tatsächlich können rheumatische Erkrankungen Menschen in nahezu jedem Lebensalter treffen. Manche Formen beginnen bereits im Kindesalter. Viele Patienten erhalten ihre Diagnose zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr. Allein in Deutschland leben mehrere Millionen Menschen mit einer rheumatischen Erkrankung. Die häufigste entzündliche Form ist die rheumatoide Arthritis. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die eigenen Gelenke angreift. Unbehandelt kann das zu starken Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und langfristig eben auch zu dauerhaften Gelenkschäden führen. Doch was genau ist Rheuma eigentlich? Welche vielen verschiedenen Formen gibt es? Und ihr werdet erstaunt sein, ich jedenfalls war es, es gibt viel mehr Rheuma-Arten, als wir uns überhaupt so vorstellen können. Warum entsteht eine rheumatoide Arthritis? Welche Rolle spielt unsere Genetik und auch unser Lebensstil? Das wollen wir uns anschauen, hier in dieser Folge. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, das ist der springende Punkt. Also Rheuma, da denken viele Leute an eine, ja, es soll jetzt nicht böse klingen, aber an eine Rentnerkrankheit. Eine Krankheit, das trifft Oma und Opa, die haben Schmerzen im Knie, die laufen gebückt irgendwie, die haben Rheuma. Das ist so in meinem Kopf auch so abgespeichert, so eine Krankheit, die wir vielleicht im hohen Alter irgendwann mal bekommen. Das ist aber eben nicht so. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten von Rheuma. Und deswegen lass uns da doch mal direkt einsteigen. Wie definiert die Medizin, die Wissenschaft den Begriff Rheuma? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, erstmal ein, wie du schon richtig sagst, ein Sammelbegriff von verschiedenen Erkrankungen. Wobei, du hast es gesagt, bei rheumatoider Arthritis sprechen wir schon von einer Autoimmunerkrankung. Nicht jeder Prozess ist autoimmun, das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber am Ende des Tages haben wir entzündliche Prozesse oder auf jeden Fall eine fehlende Immuntoleranz des Immunsystems, teilweise verschiedene Auslöser. Und man spricht hier wirklich von dem sogenannten rheumatischen Formenkreis, wo viele hunderte Erkrankungen mit zugezählt werden. Der Klassiker, über den dann viele vielleicht auch den ersten Gedankengang haben, wenn sie Rheuma hören, dass sie irgendwie Gelenke assoziieren und sagen, da entzünden doch irgendwie Gelenke. Und die rheumatoide Arthritis, da haben wir genau diesen Fall, also entzündliche rheumatische Erkrankung. Das wäre die Erkrankung der Gelenksituation, gerade so Fingergelenke, die beidseitig mit betroffen sind, aber auch andere Gelenke. Wir haben also Entzündungsreaktionen, die entstehen durch einen autoimmunen Prozess. Da will ich gerne heute nochmal im Detail drauf eingehen. Aber auch Erkrankungen wie die Psoriasis-Arthritis, also die Entzündung der Gelenke, die bei Schuppenflächen auftritt. Dann haben wir Erkrankungen wie Morbus Bechterew. Das ist eigentlich eine spezifische Erkrankung an den Gelenken, an der Wirbelsäule, die Spondylarthritiden. Dann gibt es so etwas wie Kollagenosen, also bindegewebsentzündliche Prozesse. Da haben auch einige schon mal verschiedene Erkrankungen rausgehört. Entzündliche Prozesse der Gefäße, die gehören mit dazu. Und wenn wir dann die Teile noch etwas anders aufteilen, nämlich mehr mit Blick auf neben Gelenken auch Weichteilrheuma, da kommen dann Erkrankungen mit dazu wie Fibromyalgie, das haben auch schon einige gehört. Auch dazu können wir eine ganz eigene Folge nochmal machen. Degenerative rheumatische Erkrankungen, sowas wie Arthrose beispielsweise gehört mit dazu, wird quasi auch mit dazu gepackt in den rheumatischen Formenkreis. Ne? Arthrose entwickeln wir alle, aber es kommt dann eben zu reaktiven Arthrose, es kommt zu entzündlichen Situationen und auch verschiedene Stoffwechselerkrankungen, Osteoporose, Gicht, all das wird mit dazu gepackt. Also ein sehr großes Feld in der Medizin, ein sehr weites Feld, wie man therapeutisch auch vorgeht. Immer wieder ein zentraler Punkt, was macht hier eigentlich das Immunsystem?
Mhm. So, das schauen wir uns gleich an, aber vorher wollen wir noch kurz da bleiben, warum in der breiten Öffentlichkeit so diese Meinung herrscht, dass das so eine Krankheit ist, die vor allem ältere Menschen trifft. Mhm. Warum ist diese Vorstellung falsch? Warum trifft es im Grunde alle Menschen oder kann alle Menschen treffen.
Ja, sicherlich gibt es eine gewisse Häufung und da liegt es eben auch. Also das heißt, wir haben, wenn wir auf Deutschland beispielsweise schauen, bei der rheumatoiden Arthritis 20 bis 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Personen pro Jahr und Frauen sind 2 bis 3 Mal häufiger betroffen. Ja, also ungefähr 70% der betroffenen Personen sind weiblich. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, auch bei der rheumatoiden Arthritis, die durchaus auch jüngere Menschen betreffen kann, ist aber der Erkrankungsbeginn meist zwischen dem 40. bis 60. Lebensjahr. Aber andere Erkrankungen, auch dieses rheumatischen Formenkreises, Fibromyalgie beispielsweise oder auch Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden, die können auch durchaus früher auftreten. Das Bild ist verändert, dass man diese Vorstellung hat, naja, das ist doch eigentlich eine ältere Person, die sich irgendwann nicht mehr gut bewegen kann, was früher mal sehr schnell einfach als Rheuma oder Rheumatismus bezeichnet wurde. Ich finde es wichtig, dass wir hier wirklich einmal zeigen, okay, das Feld ist riesengroß und die Mechanismen sind sehr unterschiedlich und es gibt nicht die eine Therapie, die dann wirklich ausschließlich geeignet ist dafür.
Okay. Lass uns mal über Warnzeichen sprechen, Matthias. Also gibt es ja typische Anzeichen, wo du sagst, Achtung, da könnte sich tatsächlich eine rheumatoide Arthritis im Körper bilden oder eine andere Form von Rheuma entstehen. Gibt es da so Marker oder gibt es, ja, ich sag mal, also Schmerzen im Knie hat vielleicht jeder mal im Laufe seines Lebens oder Schmerzen im Rücken, in der Schulter, wo auch immer, in den Gelenken. Das muss ja nicht immer sofort Rheuma sein. Das kann viele andere Gründe haben. Aber was sagst du, sind Anzeichen oder welche Zielgruppen sind besonders empfänglich dafür, an einer rheumatischen Erkrankung zu erkranken?
Also auch da, ne, ist die Palette natürlich groß. Wenn es ein Weichteilrheumatismus ist, würde man nicht unbedingt an die Gelenke dann direkt denken. Aber wenn wir wirklich bei dem Prototyp Autoimmunerkrankung rheumatoide Arthritis uns das anschauen, dann sind es die Gelenkbeschwerden und vor allen Dingen auch Gelenkschmerzen in Ruhe, typischerweise nachts oder morgens oder nach längeren Ruhephasen. Und der Unterschied, das ist nämlich ein schönes Beispiel, was du gerade genannt hast, jeder hat mal vielleicht auch mal kurzzeitig Schmerzen in einem Knie. Vielleicht gibt es auch eine arthrotische Veränderung, also wirklich Gelenkstruktur, die sich verändert hat, Knorpel, der sich abgebaut hat, Gelenkspalt, der vermindert ist. Die Struktur hat sich verändert und hier entsteht ein entzündlicher Prozess. Rein theoretisch würde das hier in diesen rheumatischen Formkreis reinfallen. Aber wenn wir wirklich über die rheumatoide Arthritis sprechen, dann haben wir das vor allen Dingen gerne an kleineren Gelenken, gerade der Finger. Und wir haben typischerweise einen beidseitigen Befall. Und das heißt, der erste Punkt ist natürlich, als frühes Warnzeichen irgendwie erstmal Schmerzen, Morgensteifigkeit. Und dann aber, auch wenn es eine akute Entzündungsreaktion ist, und das ist ein wichtiger Unterschied, dann sieht man das unter Umständen an einzelnen Gelenken, an den einzelnen kleinen Fingergelenken beidseitig, dass die geschwollen sind, dass die rot sind, dass die Bewegungseinschränkung vorhanden ist. Also wir haben hier die klassischen Entzündungssymptome. Man würde das wirklich von außen mit betrachten. Aber natürlich geht es dann nicht nur um die Beschwerden an den Gelenken, sondern auch allgemeinere Symptome mit Blick auf Erschöpfung oder Leistungseinbruch, vielleicht auch so eine leicht erhöhte Körpertemperatur, also noch nicht wirklich Fieber, Gewichtsveränderungen gehören mit dazu. Und von daher hat man natürlich einmal in der Gelenksituation etwas, was man erkennen kann und vielleicht ein paar Warnzeichen. Man sollte es auf jeden Fall kontrollieren lassen. Nochmal, nicht nur, weil irgendwo etwas auch an einem Gelenk wehtut, heißt es automatisch, dass es Rheuma ist. Aber wenn es hier Auffälligkeiten in diesen frühen Symptomen gibt, würde man dem nachgehen. Und vielleicht ist auch da schon mal vorwegzugreifen, dass bei der rheumatoiden Arthritis sehr wichtig ist und spannend ist, dass man vielleicht lange Zeit keine Symptome im Sinne von einer akuten Entzündungsreaktion hat. Aber die Entwicklung, und das ist der spannende Teil der rheumatoiden Arthritis, beginnt teilweise Jahrzehnte vorher oder viele Jahre vorher, weil, ich habe es eben den Begriff schon erwähnt, bei der rheumatoiden Arthritis sprechen wir eigentlich von dem Prototyp einer Autoimmunerkrankung. Wir haben schon so häufig über autoimmune Prozesse gesprochen und verkürzt würden wir jetzt einfach sagen, naja, der Körper bildet Antikörper gegen körpereigene Strukturen. Und genau das ist etwas, was wir bei dem sogenannten Seropositiven, es gibt auch negative Seropositiven, das heißt, wir haben hier wirklich Autoantikörper, die nachgewiesen werden. Und die entstehen teilweise schon, Felix, Jahre bevor die ersten Symptome überhaupt auftreten.
Mhm. Das ist spannend. Also, was können wir noch mitnehmen, nochmal als wirklich Warnzeichen? Also, Morgensteifigkeit, ja, irgendwie, geschwollene Finger, symmetrische Gelenkbeschwerden, also nicht nur, ja, irgendwie an einem
an Knie, sondern
an beiden Seiten, ja. Also das
und typischerweise, also Knie kann natürlich sein, aber typischerweise sind es eher zu Beginn die kleineren Gelenkstrukturen, also Finger am Fuß wäre auch typisch. Es gibt natürlich so Einteilung, wo tritt es eher häufiger auf. Aber das wäre schon ein sehr typischer Befall, beidseits an den Händen beispielsweise.
Mhm. Was gibt's für Risikofaktoren, die wir heute kennen? Was erhöht das Risiko für, bleiben wir direkt bei der rheumatoiden Arthritis,
Unbedingt. Nachweislich?
Ja, also was gibt's da?
Also wirklich nachweislich, Risiko ist ja immer quasi die Gesamtpalette, die mit entsteht, ganz vorne mit dabei, das kennen viele auch, gerade sowohl bei der rheumatoiden Arthritis oder auch Morbus Bechterew, spielt die genetische Komponente durchaus eine Rolle. Dazu ein kleiner Einstieg mit Blick auf das Immunsystem. Das Immunsystem hat Erkennungsmuster, wir nennen die HLAs, Human Leukocyte Antigen, Eiweißstrukturen, die wie so eine Art Personalausweis der Körperzellen funktionieren, damit das Immunsystem das erkennen kann. Und hier gibt es spezifische, die bei den jeweiligen Erkrankungen eventuell mehr exprimiert sind oder vorhanden sind. Die können nachgewiesen werden, das ist also ein genetischer Test. Und das wäre der genetische Teil des Risikofaktors. Nur wenn man sie hat, heißt es aber noch nicht, dass man dann eine rheumatische Erkrankung bekommen wird. Viel wichtiger sind andere Faktoren in unserem Lebensstil. Natürlich zählen Dinge mit dazu wie Alkohol, Rauchen, die potenziell das Risiko nochmal mit erhöhen können. Aber der Mechanismus, das ist eigentlich das sehr Entscheidende. Und wer hätte es gedacht, dass gerade bei den rheumatischen Erkrankungen sehr gut auch nachgewiesen ist, dass es Probleme an unseren Barrieren sind, die Erkrankung mit beschleunigen können. Also wir können uns vorstellen, bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen spielt das Immunsystem und entzündliche Prozesse eine ganz entscheidende Rolle. Bei der rheumatoiden Arthritis ist es wirklich eine Autoimmunerkrankung, also Autoantikörper, die produziert werden. Und die Bildung und die Störung in der Barriere, und Barriere ist hier spezifisch der Mundraum mit zu nennen, ist einer der Hauptrisikofaktoren, die wir haben für die Entstehung der rheumatoiden Arthritis. Also wenn wir sprechen über Parodontitis, Entzündung im Zahnhalteapparat, quasi als Eintrittspforte, aber, und jetzt ganz wichtig, auch die Fehlbesiedelung mit bestimmten pathogenen Keimen im Mundraum. Ganz vorne mit dabei ist der Keim Porphyromonas gingivalis. Den haben die ein oder anderen vielleicht schon mal gehört. Und der Keim sorgt letztendlich dafür, dass bestimmte Eiweiße im Mund in ihrer Struktur verändert werden. Und das Immunsystem reagiert auf diese veränderten Eiweißstrukturen, indem es Autoantikörper bildet, obwohl es eigentlich körpereigene Strukturen sind. Und diese Autoantikörper können schon frühzeitig irgendwann mal angestiegen sein. Da ist noch kein einziges Gelenk entzündet. Die zirkulieren dann und irgendwann lösen die einen entzündlichen Prozess in den Gelenken mit aus. So, von daher ist der Risikofaktor Mundraumbarriere, Störung der Mundraumbarriere, Fehlbesiedlung im Mundraum ein treibender Faktor. Und Rauchen ist natürlich ein extremer Beschleuniger mit dazu. Gleiches Thema, andere Barrieren, nämlich Darmbarriere gehört ebenfalls mit dazu als ein wichtiger Risikofaktor, dass es überhaupt mit entstehen kann und natürlich alles andere, was auch chronisch entzündliche Prozesse mitsteigern kann. Also beispielsweise Adipositas, erhöhtes viszerales Fett, alles was Entzündung ankurbeln könnte, chronisch entzündliche Prozesse, sind dann unter Umständen auch ein Beschleuniger oder Risikofaktor für die Entstehung letztendlich der dann ausgebildeten rheumatischen Erkrankung.
Jetzt, Matthias, würde ich gerne nochmal tiefer eintauchen, um mehr zu verstehen, welche Rolle unser Immunsystem bei dieser ganzen Geschichte spielt, vor allem beim Thema rheumatoide Arthritis. Du hast schon gesagt, bei der Arthritis ist es so, dass unser Immunsystem plötzlich anfängt, ja gegen die Gelenke irgendwie vorzugehen. Es wird irgendwie getriggert und fängt plötzlich an, in den Gelenken Entzündungen auszulösen, ganz vereinfacht gesprochen. Warum macht es das? Unser Immunsystem ist ja, wie wir wissen, etwas da, was uns schützen soll. Wir haben aber über einen ähnlichen Vorgang schon gesprochen beim Thema Allergien, wo auch unser Immunsystem überschießend reagiert und plötzlich eigentlich harmlose Stoffe derart massiv attackiert, dass die Kollateralschäden, die dadurch entstehen, eben dazu sorgen, dass wir eine allergische Reaktion haben. Ist es bei einer rheumatoiden Arthritis ähnlich? Ist das Immunsystem fehlgeleitet oder was passiert da in unserem Körper?
Naja, am Ende arbeitet das Immunsystem, bei Allergien ist es ein anderer Teil des Immunsystems, ne? Da geht es um stoffliche Abwehr und es ist eine übermäßige Produktion von Antikörpern gegen eine Substanz, also gegen ein Antigen, gegen eine Polle beispielsweise. Hier haben wir, und ich habe es gerade schon versucht mit anzudeuten, den Prozess, dass es zur Umwandlung, zur sogenannten Citrullinierung von Eiweißstrukturen kommt, gegen die dann Antikörper produziert werden. So, die sind im Körper vorhanden und zirkulieren in der Blutbahn, kommen dann in Gelenkstrukturen und sorgen letztendlich dann für eine akute Entzündungsreaktion. Das ist das, was ich eben sagte, als Warnzeichen, wenn einzelne Gelenke, Fingergelenke beispielsweise, dann entzündet sind. Kann auch immer eine andere Ursache nochmal mit dabei haben. Aber wenn wir diesen Prozess der Antikörperbildung mit dabei haben, dann wäre das der Zusammenhang, warum vielleicht am Ende des Tages ist dann wirklich zu dieser rheumatoiden Arthritis gekommen ist. Die Frage, warum macht unser Immunsystem das? Naja, eigentlich macht unser Immunsystem genau das Richtige. Es erkennt Strukturen. Und wenn ich diese genetische Disposition habe, naja, vielleicht noch ein bisschen intensiver, ein bisschen extremer, stärker. Und deshalb kommt es letztendlich mit zur Ausbildung und zu der überschießenden Reaktion mit dabei. Das Problem liegt meines Erachtens weniger bei einer Fehlleitung eines Immunsystems. Das kann durch chronische Entzündung quasi mit beschleunigt werden. Aber der wesentliche Punkt ist eigentlich die Störung im Kontext der Barriere oder auch Fehlbesiedlung, die vorangegangen ist oder sehr häufig vorangegangen ist und damit den eigentlichen treibenden Faktor damit hat, dass sich überhaupt die Strukturen bilden können und das Immunsystem reagiert darauf und dann kommt es zur Entzündung.
Was, Matthias, können wir präventiv tun? Du hast schon gesagt, die Genetik spielt eine große Rolle. Dennoch viele Faktoren, also Rauchen, Übergewicht haben wir gelernt, auch chronische Entzündungen im Darm können ein Problem sein. Was gibt es also konkret, was du empfehlen würdest, wer vielleicht in der Familie, bei den Eltern, Großeltern beobachtet, da gibt es Rheuma oder rheumatische Erkrankungen. Was kann ich tun aktiv, um mein Risiko an Rheuma zu erkranken zu senken?
Also erstens, genetische Komponente ist natürlich etwas, was wir nicht unmittelbar beeinflussen können. Selbst wenn man sowas mal getestet hat oder sowas auch familiär gehäuft vorkommt, heißt es nicht automatisch, dass eine rheumatische Erkrankung daraus dann überhaupt entstehen muss. Von daher haben wir natürlich die größten Einflussmöglichkeiten über unsere Ernährung, Stressregulation, Schützen und Unterstützen unserer Barrieren, Darm und Mundraum. Ich habe es gerade schon mit angesprochen. So, das heißt, wo ich auf jeden Fall ernährungsseitig mit drauf schauen würde, ist eine ausreichende Ballaststoffzufuhr, präbiotische Unterstützung quasi mit dabei, damit die Darmwand gut arbeiten kann. Ich würde als grobe Empfehlung auch hier sagen, Gluten, Milch, Caseine eher zu reduzieren. Eine ausreichende, auch das ist nachweislich, Omega-3-Fettsäurenversorgung und Vitamin-D3-Versorgung ist hier ganz entscheidend. Und wenn wir weitergehen von der Darmbarriere in den Mundraum, dann ist natürlich wichtig, wenn entweder Entzündungen im Mundraum vorhanden sind, die auch in den Griff zu bekommen. Wenn nichts, ist es gut, aber dann sollte natürlich das Zahn- und Mundraummanagement dementsprechend angepasst sein, sprich neben Zähneputzen Zahnzwischenräume mit zu reinigen. Öl ziehen ist beispielsweise noch etwas, was man präventiv gut mit dazu machen kann. Und wenn eine Parodontitis mit besteht, dann sollte die im Idealfall behandelt werden, nicht nur mit Blick auf rheumatische Erkrankungen, aber hier wissen wir relativ klar, mehr Parodontitis sorgt dann sehr wahrscheinlich auch für die Entstehung von rheumatoider Arthritis, weil wir hier einen sehr klar beschriebenen Mechanismus mit dabei haben. So, und dann können wir noch darüber hinausschauen, gibt es entzündliche Prozesse, andere chronisch entzündliche Prozesse, wenn sie sich nicht über eine Darmbarriere beispielsweise erklären lassen, vielleicht auch durch zu viel viszerales Fett. Also ist das durchaus ein Punkt, wo wir mit ansetzen müssen, chronisch entzündliche Prozesse mit zu reduzieren. Also vor allen Dingen viszerale Fettmenge zu reduzieren. Auch das geht über Ernährung und Bewegungsverhalten sehr gut und kann man hier sehr gut mit beeinflussen. Und der Punkt, wenn Barrieren, Entzündungsregulation das gut mit unterstützt ist, dann mache ich präventiv sehr viel. Und ich würde aber auch allen Patientinnen und Patienten, die ein Thema mit rheumatischen Erkrankungen haben, die Dinge durchaus auch mit zu integrieren, auch wenn eine Erkrankung schon mit besteht. Ansonsten habe ich natürlich immer wieder einen Brandbeschleuniger, dass mehr Autoantikörper produziert werden und der Prozess immer weiter bestehen bleibt. Und was ich dann auch wichtig finde in der eigentlichen finalen Therapie, wenn schon entzündliche Prozesse auch bestehen, halte ich es für sehr wichtig, dass diese Entzündung medikamentös auch akut gehemmt wird, weil sie eine überschießende Entzündungsreaktion ist. Und wir können uns vorstellen, wenn es hier zu dauerhaften entzündlichen Prozessen gerade an den Fingergelenken kommt, dann verändern sich die Strukturen. Und von daher gehört es auf jeden Fall mit dazu, in diesen Akutphasen auch die Medikamente richtig einzustellen, damit es zu diesen Entzündungen so nicht kommt. Und gleichzeitig aber in der Prävention für Menschen, die noch nicht betroffen sind, aber natürlich auch, wenn man davon betroffen ist, hier eine passende Unterstützung, Darm, Mundraum, Entzündungsregulation vorzunehmen.
Super erklärt, Matthias. Und wenn wir direkt nochmal bei dieser rheumatoiden Arthritis bleiben, ist die Diagnose, dass ich so etwas habe, sagen wir mal, ein Schicksal, dem ich mich ergeben muss? Oder ist dieser Prozess umkehrbar? Kann ich das wirklich wieder komplett reversibel entfernen aus meinem Körper, dass ich rheumafrei sein kann ein Leben lang? Oder wie ist da der aktuelle Stand?
Also natürlich ist, wie so oft, der aktuelle Stand eher der, dass man sagt, nein, das hat man und es ist chronisch und das bleibt auch. Und die meisten Betroffenen sind, und nochmal, die Medikamente machen total viel Sinn, die zu verwenden, aber es ist häufig der einzige Schritt in der Therapie. Nichts Begleitendes sonst mit dabei, weil ja alles nicht so wichtig und wie auch immer, obwohl relativ klar ist oder sehr deutlich sogar ist, dass gestörte Barrieren der zentrale Treiber sind, damit der Prozess überhaupt angestoßen werden kann. Von daher kann man jetzt nicht sagen, klar ist das reversibel, von den biologischen Prozessen her ist es aber etwas, was sich aufgebaut hat und am Ende darf eine Diagnose auch bestehen bleiben, ohne dass sie weitere Probleme macht. Sprich, nicht ständig Schübe kommen, nicht ständig entzündliche Prozesse kommen. Wenn man auf die Dinge achtet, kann man damit durchaus gut leben. Wenn man ärztlich und auch begleitend gut eingestellt ist, kann das sehr wohl sehr gut funktionieren und vielleicht gab es auch bei jüngeren Menschen einmal einen Schub. Und danach hat sich das über Jahrzehnte auch sehr gut stabilisiert. Ich würde da nicht nur an der Diagnose hängen und sagen, okay, das habe ich jetzt und das wird mich sehr stark einschränken und es werden andere Erkrankungen mit dazukommen, sondern gerade dann eben zu sagen, was kann ich hier für meine Gesundheit mit tun und unterstützen mit tun, um das Ganze gut in den Griff zu bekommen. Und da kenne ich auch, jetzt wechsle ich das Feld von Rheuma auch mit Blick zu anderen, auch Autoimmunerkrankungen, wo man doch sehr häufig sieht, naja, ein Leben ist durchaus sehr gut möglich, ohne dauerhafte Schübe, auch wenn die Diagnose mit besteht. Aber das Leben ist trotzdem ein lebenswertes Leben und man ist nicht nur mit Einschränkungen konfrontiert.
Ja, man muss ganz klar sagen, die moderne Rheumatherapie hat enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie gut lässt sich das heute wirklich, sagen wir mal, behandeln? Und warum, und das ist nochmal ein entscheidender Punkt, warum ist eine frühe Diagnose so entscheidend?
Also definitiv, Felix, gibt es ganz viele auch Ansatzpunkte auch in der Medikamententherapie, um spezifisch herauszufinden, welcher Teil des Immunsystems. Und nochmal, das haben wir allein schon für das rheumatoide Arthritis Erkrankungsthema, aber für alle Erkrankungen. Es gibt aber nicht die eine einzelne Wunderwaffe. Die Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe, die sind begleitend für alle definitiv sinnvoll. Aber die Medikamente werden spezifischer werden. Die werden eventuell auch so eine epigenetische Komponente mit dabei haben, dass man vielleicht bestimmte Genexpressionen mit abstellen kann und ähnlichem. Also da wird noch viel auch erforscht werden. Da wird es viel geben. Und wie du richtig sagst, die frühe Diagnostik ist deshalb wichtig, weil wenn wir hier so einen klaren Nachweis haben wie bei der rheumatoiden Arthritis, also einem Prozess, der vielleicht vor Jahren begonnen hat, die Antikörper, die gebildet werden, das schlummert vor sich hin, das macht erstmal überhaupt keine Entzündung und irgendwann kommt es zur Entzündung. Und dann gehe ich drüber hinweg. Dann entzündet das Gelenk mal, dann das nächste, dann nochmal an beiden Seiten und man geht drüber hinweg. Dann verändern sich natürlich Strukturen, ne? Weil wir wissen, Entzündung zerstört und nach einer abgelaufenen Entzündungsreaktion kommt es zu Wundheilung. Das passiert hier nicht. Die Entzündung wabert weiter, sie läuft kontinuierlich weiter. Und das heißt, es kommt zur Heilung, aber eben auch zur Defektheilung. Gelenke funktionieren nicht mehr so gut. Und dann kommt es wirklich massiv zu Einschränkungen in der Lebensqualität. Und das ist natürlich der wichtige Punkt, das von vornherein auch zu vermeiden. Das heißt jetzt nicht, dass alle präventiv erstmal untersuchen müssen, habe ich das vielleicht ja oder nein, muss ich hier irgendwelche Gentests machen, das auf keinen Fall, aber es im Blick zu behalten und frühzeitig hier sich auch Unterstützung zu holen, Medikamente dann auch zu verwenden und wie gesagt begleitend die Aspekte mit zu berücksichtigen, um zu verhindern, dass es zu weiteren größeren Schüben mit dazu kommt.
Matthias, abschließend, wir haben ja gerade in den Tagen vor dieser Folge intensiv über eines der ältesten Moleküle in unserem Körper gesprochen, Lactoferrin. Und da ging es immer wieder auch um die Hautbarrieren, um die Schleimhautbarrieren unseres Körpers und dass Lactoferrin da eine entscheidende protektive Rolle einnimmt. Würdest du sagen, das kann beim Thema Rheuma, du hast ja gut beschrieben gerade, dass das also bei der rheumatoiden Arthritis im Grunde schon Jahre vor den Symptomen Probleme in den Schleimhäuten dafür sorgen können, dass diese Krankheit mal entsteht. Kann Lactoferrin hier helfen? Kann Lactoferrin auch dafür ein Schutz sein? Wie schätzt du das ein?
Sehe ich ehrlicherweise schon so, dass es zumindest in der, mindestens mal in der Begleitung eine passende Unterstützung mit dabei sein kann, ob man jetzt über argumentiert, ne, wir haben es besprochen, über prä- oder probiotische Effekte mit dabei, aber natürlich auch für die Schleimhautbarriere zur Unterstützung des Immunsystems. All das sind Aspekte und ja, die Schleimhautbarrieren spielen eine wichtige Rolle in dieser Frühphasung, in der Entstehung der Erkrankung. Und die Arthritis, die Gelenkentzündung selbst, ist dann nicht der Ursprungsort des Geschehens, sondern die Folge von Bildung von Antikörpern und dann einer entzündlichen Reaktion. Und hier setzt man natürlich schon frühzeitig mit ein. Wir haben das häufiger schon mal mit erwähnt. Schleimhautbarrieren, Mundraum, Darm. Auch andere Barrieren sind extrem wichtig und sollten sowieso mit unterstützt werden. Und da schreibe ich Lactoferrin auf jeden Fall eine wichtige Rolle mit zu und ist natürlich spannend, was da auch die Forschung noch zeigen wird.
Rheuma ist also deutlich mehr als nur ein bisschen Gelenkverschleiß im Alter. Hinter dem Begriff verbergen sich zahlreiche unterschiedliche Erkrankungen, die Menschen, und das ist wichtig, in jedem Alter treffen können und bei denen eine frühe Diagnose oft einen entscheidenden Unterschied macht. Die gute Nachricht: Matthias hat es gerade gut beschrieben, in den vergangenen Jahren hat die Forschung enorme Fortschritte gemacht. Heute verstehen wir viele Zusammenhänge deutlich besser und daraus ergeben sich eben Behandlungsmöglichkeiten, die so zielführend und so gut sind wie nie zuvor. Also vielen Dank, Matthias, für die tollen Einblicke in dieses spannende Thema. Und jetzt seid ihr dran. Habt ihr selbst Erfahrungen mit Rheuma gemacht? Seid ihr betroffen? Kennt ihr jemanden in eurem Umfeld? Welche Fragen habt ihr zum Thema? Schreibt uns gerne direkt in die Kommentare bei Spotify unter dieser Folge. Wir lesen mit und greifen eure Fragen natürlich auch auf und senden euch eine Antwort. Jetzt schon mal der Hinweis, nächsten Montag gibt's die nächste Folge hier bei den Health Nerds. Bis dahin, Leute, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.